Genau, die Lesung für heute findet ihr in 1. Samuel 17, Verse 1 bis 11. Die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf, kamen bei Socho in Juda zusammen und lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damim. Saul und die Männer Israels kamen zusammen, lagerten sich im Eichgrund und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Die Philister standen auf einem Berg jenseits und die Israeliten auf einem Berg diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Da trat aus den Lagern der Philister ein Vorkämpfer mit Namen Goliath aus Gath hervor, 6 Ellen und eine Spanne groß. Der hatte einen ehernen Helm auf dem Kopf und einen Schuppenpanzer an, und das Gewicht seines Panzers war 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an den Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf den Schultern. Der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum, und die Spitze seines Spießes wog 600 Schekel Eisen, und sein Schildträger ging vor ihm her. Er stellte sich hin und rief dem Herr Israels zu: Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkomme. Vermag er gegen mich zu kämpfen und schlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber gegen ihn zu siegen und schlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte: Ich habe am heutigen Tag das Herr Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Worte des lebendigen Gottes.
Dank sei dir, Herr. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dich, dass du uns lehrst, es immer mehr zu verstehen, wie wir es gerade gesungen haben. In Jesu Namen bitten wir dies. Amen. Ja, die epische Auseinandersetzung zwischen David und Goliath ist vielleicht die bekannteste Bibelgeschichte überhaupt. Vielleicht ist sie aber auch die, die am häufigsten falsch verstanden und falsch angewendet wird. Ich habe mich in der Woche bei der Vorbereitung über einen Kommentator, einen Bibelkommentator amüsiert, der sich lautstark darüber beschwert, über diesen ganzen Mist, also wortwörtlich, dass wir nur im Angesicht unserer Goliathe denselben Mut aufbringen müssen wie David, sei es der Bully gegenüber dem Bully auf der Straße oder in der Grundschule oder was immer alle beschäftigt, unser eigenes schlechtes Selbstbild. Das sind die ganzen Goliathe, die für ihn den Mist darstellen. Der schreibt weiter: Wir müssen uns vor einer solchen Taubheit gegenüber dem Text schützen. Okay. Das ist eine ziemliche deutliche Ansage, eine der am häufigsten gehörten Anwendungen dieses Bibelabschnitts. Und ich hoffe, jetzt sind wir alle wach. Natürlich fange ich nicht grundlos so an, sondern ich hoffe, dass wir nun gemeinsam, aufmerksam und mit offenen Ohren in diese altbekannte Geschichte eintauchen können. Ich hoffe, dass sie uns überraschen wird und stärken wird, weil wir in diesem längsten Kapitel im ersten Buch Samuel das Evangelium von David hören. Das Evangelium von David, und das handelt von Goliath, dem unbesiegbaren Feind. Es handelt von David, dem auserwählten Retter und quasi dem prädestinierten Sieger. Ich denke, wir kennen ja den Ausgang schon. Und dann drittens dem eigentlichen Problem von Goliaths Unbesiegbarkeit. Also der Reihe nach, der unbesiegbare Feind. Gleich am Anfang begegnen uns Goliath hier in Nahaufnahme, und wenn man das mit einer Karte in einem Spiel, ja, das man als Kind so leicht spielt, vergleicht, dann ist es die Trumpfkarte überhaupt. Ja? Seine Größe zeugt von absoluter Dominanz, seine Rüstung zeugt von Unbesiegbarkeit und seine Waffen von Unwiderstehlichkeit. Ja? Niemand kann gegen diesen Gegner gewinnen. Wie die Israeliten diese Maße und die Ausrüstung so genau erfassen konnten, dazu kommen wir nächste Woche. Aber hier am Anfang stehen sie erstmal für Goliaths Unbesiegbarkeit. Und Goliath macht keinen Hehl daraus, dass er das Schlachtfeld dominiert. Er fordert nur einen Mann, einen einzigen Mann, der ihn besiegen kann. Aber es gibt ihn nicht. Niemand in Israel kann sich diesem Überfeind stellen. Und schon an dieser Stelle muss uns klar werden, dass wir Goliath nicht einfach mit den Problemen gleichsetzen dürfen, denen wir uns immer wieder im Leben ganz regelmäßig ausgesetzt fühlen. Vielleicht siehst du dich gerade in einer total schweren Situation. Und dann will ich dir zusagen, im Glauben an Jesus kannst du diese Situation überwinden. Aber solche Probleme sind bestenfalls die ganz normalen Philister hinter Goliath. Goliath steht für den ultimativen Feind, den Feind, den niemand von uns besiegen kann. Goliath ist nicht irgendein Feind, er ist der ultimative Feind und seinetwegen herrscht völlig zu Recht Entsetzen unter Gottes Volk. Aus unserer sicheren Distanz fällt uns das vielleicht schwer, wirklich wahrzunehmen, nachzuempfinden oder ernst zu nehmen. Wir kennen ja auch den Ausgang. Und die Krisen der anderen sind sowieso nie so schlimm wie unsere eigenen. Aber überleg dir mal einen Moment, wenn das deine Krise wäre. Was, wenn du dort auf dem Schlachtfeld wärst? Wir haben hier ein Echo, so ein Hall, vielleicht kriegen wir den raus. Was, wenn du dort auf dem Schlachtfeld wärst und wenn dir dieser unbesiegbare Feind in die Augen starren würde? Ohne Mitgefühl, aber voller Verachtung und Spott und Hohn. Und er blickt auf dich herab und du weißt, was er denkt. Hier geht es um Leben und Tod. Angst macht sich breit. Dein Herz rast. Die Pupillen weiten sich angesichts eines Feindes, der jeden besiegen kann. Die Anspannung ist unerträglich. Spürst du das Entsetzen von Israel in dieser Situation? Genau darum geht es bei Goliath. Goliath ist der ultimative Feind, der Feind, den niemand besiegen, vor dem sich niemand verkriechen kann. Goliath steht für das Ende. Goliath steht für den Tod, dem kein Mensch entrinnen kann. Und es ist dieser personifizierte Tod, der das Heer Israels verhöhnt. Was auch immer ihr aufgebaut habt, ihr Israeliten, dieses Heer, und wie auch immer ihr euch vorbereitet haben mögt, am Ende kriege ich euch. Ich verhöhne euch. Ich verhöhne das ganze Heer Israels und ihr könnt nichts dagegen tun. Ihr habt null Chance. Verhöhnen ist übrigens das Schlüsselwort in diesem ganzen Abschnitt. Wir schauen uns heute den Abschnitt bis Vers 37 an und da taucht das Wort fünfmal auf und dann noch einmal in der zweiten Hälfte von Kapitel 17. Goliath will wirklich, dass angesichts seiner Übermacht jeder seine Schwachheit fühlt. Er will, dass wir fühlen, wie klein, wie unterlegen, wie hilflos wir sind, auf uns allein gestellt. Ihr seid doch nur Knechte von diesem Saul. Ich bin der Philister. Ich bin der wahre Herrscher. Und was könnte man ihm entgegensetzen? Was können wir dem Tod entgegensetzen? Beherrsche nicht irgendwie wirklich unser Leben? So wie wir es in Vers 11 auch von den Israeliten lesen, als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Gegen diesen Tod hilft kein positives Denken, keine Vorbereitung, nicht einmal regelmäßige Check-ups beim Arzt. Am Ende kriegt er dich doch. Und wenn wir ehrlich sind, braucht es oft gar nicht den Tod, um uns Angst und Schrecken einzujagen. Es gibt ja noch diese vielen anderen kleinen Philister hinter Goliath und um Goliath, die uns das Herz bis zum Hals knopfen lassen, die uns lähmen und gefangen nehmen, denen wir uns ausgeliefert fühlen. Bevor wir uns aber mit noch ausführlicheren Gedanken hier den ganzen Sonntag vermiesen lassen, lasst uns doch lieber anschauen, wie meisterhaft diese Geschichte weitergeht. Denn im nächsten Abschnitt tauchen wir ein in die Ruhe selbst. Schaut euch den Gegensatz zwischen Vers 11 und Vers 12 an. Dort begegnen wir David, dem auserwählten Retter. Lasst uns einfach ein paar Verse hier lesen. David war der Sohn jenes Ephraititers aus Bethlehem Juda, der Isai hieß. Der hatte 8 Söhne und war zu Sauls Zeit ein alter Mann und betagt unter den Männern. Die 3 ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen. Die 3 Söhne, die in den Krieg gezogen waren, hießen Eliab der Erstgeborene, Abinadab der Zweite und Schammah der Dritte. David war der Jüngste. Aber die 3 Ältesten mit Saul in den Krieg gezogen waren, ging David ab und zu von Saul weg, um die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu hüten. Merkte, wie hier auf einmal inmitten dieser ultimativen Krise eine wunderbare Ruhe eintritt. Ein Frieden strömt aus diesen Worten und dieser Friede hat einen Namen. Mit David macht sich Unbeschwertheit breit. Und wie sehr wünscht man sich in den großen und kleinen Krisen dieser Welt diese Ruhe, die aus diesen Worten strömt und einfach ganz natürlich die Angst auf ihren Platz verweist. Auch wenn im Hintergrund dann in diesem nächsten Abschnitt immer wieder kurz die Krise aufleuchtet, zum Beispiel dann in Vers 16, dann heißt es, der Philister trat früh morgens und abends heran und stellte sich hin 40 Tage lang, dann wird doch hier auf einmal Goliath zur Nebensache. Und in Vers 17 wird es schon wieder friedlich. Schaut euch das an. Lest gerne mit. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln offen. Vers 17. Isai sagte zu seinem Sohn David, nimm für deine Brüder dieses Eva geröstete Körner und diese 10 Brote und lauf ins Lager zu deinen Brüdern und diese 10 frischen Käse bring dem Hauptmann und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht und bring ein Pfand von ihnen mit. Geröstete Körner? 10 Brote und ach ja, die 10 frischen Käse natürlich, hätte ich fast vergessen. Das sind Details, die erscheinen total überflüssig angesichts dieser drohenden Katastrophe, aber genau das ist das Entscheidende hier. Der Erzähler verlangsamt alles ganz bewusst. Vielleicht merken wir sogar, oh, mein Herz schlägt auf einmal wieder ruhiger. Der Blick auf Goliath jagt uns Angst ein. Der Blick auf David und diese Idylle zwischen ihm und dem Vater vertreibt sie. Angst war noch nie ein guter Ratgeber und sie vergeht in Davids Gegenwart. David ist die Ruhe in Person. Wobei das vielleicht nicht mal 100% exakt ist, sondern was hier beschrieben wird, ist Davids Herkunft, seine Beziehung zu seinem Vater. Und wenn die Stelle hier von David als der Ruhe in Person erzählt, der mit seinem Vater im vollkommenen Frieden die Nahrung für seine Brüder einpackt, dann darf uns das auch an Jesus erinnern. Der von seinem Vater aus dem Himmel im vollkommenen Frieden hier in die Welt geschickt wurde, um seine Brüder mit allem zu versorgen, was ihnen fehlt. Allem, was sie brauchen. David kommt aus vollkommenem Frieden auf das Schlachtfeld dieser Welt. Dort begegnet er Goliath. Lesen wir einfach ohne Kommentar ab Vers 19 weiter. Saul aber und sie und alle Männer Israels waren im Eichgrund und kämpften gegen die Philister. Da machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter, lud auf und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte, und kam zur Wagenburg. Das Heer war ausgezogen und hatte sich zum Kampf aufgestellt, und sie erhoben das Kriegsgeschrei. Denn Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Da ließ David das Gepäck, das er trug, bei dem Hüter des Gepäcks, und lief zu dem Heer, ging hin und fragte seine Brüder, ob es ihnen gut gehe. Und jetzt in Vers 23 kommt der entscheidende Moment. Denn hier hört die Ruhe in Person den Spott Goliaths, Vers 23. Als er noch mit ihnen redete, sie, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister von Gath, aus dem Heer der Philister herauf und redete dieselben Worte. Und David hörte es. Der auserwählte Retter hört den Spott des Unbesiegbaren. Wie wird David reagieren? Was wird die Oberhand behalten? Ruhe oder Panik? Hoffnung oder Furcht? Und die Israeliten reagieren wie immer, Vers 24. Jeder, der den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Und in Vers 25 kommt vielleicht auch der Wunsch zum Ausdruck, den diese Männer hegen. Sie sagen, habt ihr den Mann gesehen, der da heraufkommt? Er ist heraufgekommen, um Israel zu verhöhnen. Hier, verhöhnen. Und wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will seines Vaters Haus steuerfrei machen in Israel. Wenn es doch nur diesen Mann gäbe, der diesem Spott ein Ende bereitet. Selbst der König, der ja eigentlich der Retter sein sollte, Saul, schreibt eine Belohnung aus für den, der Goliath besiegen kann. Seine Bankrotterklärung, er müsste der Retter sein. Und wie reagiert David? David kann es alles nicht fassen. Vers 26, da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man dem tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwenden? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Sagt ihm das Volk wie zuvor, so wird man dem tun, der ihn erschlägt. Was man hier merkt, ist, David hat offensichtlich einen ganz anderen Blick auf Goliath als die anderen. In Davids Kopf fängt es auf einmal an zu rattern. Reichtum? Königstochter? Tochter? Steuerfrei? Wegen dem da? David blickt ganz anders auf Goliath, ganz anders auf diese Krise als alle anderen in ganz Israel. Und um diese so völlig verschiedene Perspektive zu verstehen, brauchen wir nur eine kurze Erinnerung an das vorige Kapitel. Dort wurde uns David als Gottes neuer König vorgestellt, nachdem Saul verworfen wurde. David ist nun ausgestattet mit Gottes Herzen und befähigt durch Gottes Geist. Und so ausgerüstet mit Herz und Geist nimmt er Goliath überhaupt nicht als Gefahr wahr. Für David ist nicht Goliath das Entscheidende, sondern seine Worte. Goliath verhöhnt Israels Heer und damit nicht nur Israel, sondern sein Spott gilt dem Heer des lebendigen Gottes. Es ist zum ersten Mal, dass wir das hier so hören aus Davids Mund. Und damit gilt der Spott dem Gott Israels. Und in Davids Denken hat Goliath damit sein eigenes Todesurteil unterschrieben. Man spottet diesen Schöpfer des Himmels und der Erde nicht einfach so. Dieser Gott ist der lebendige Gott. Er hat die Welt erschaffen, er hat Israel aus Ägypten errettet und er ist auch jetzt nicht tot, sondern er wird sein Volk erretten. Das ist die Reaktion des neuen Königs, der als einziger in dieser Situation mit Gottes Geist und Gottes Herzen ausgerüstet ist. Und deshalb ist er der Einzige, der die Situation aus Gottes Perspektive erblicken kann. Er ist der Einzige, der Gottes Plan in dieser Situation versteht und der Einzige, der sich Goliath stellen kann. Wir sind nicht diejenigen, die Goliath schlagen können. David ist der Einzige. Bevor es aber zur entscheidenden Schlacht kommen kann, muss er noch zwei Attacken abwehren und das aus den eigenen Reihen. Und in diesen beiden Attacken gewinnen wir einen Einblick in das eigentliche Problem mit Goliaths Macht. Schauen wir uns das eigentliche Problem an. Also, die erste Attacke richtet sich gegen Davids Herz und sie stammt von Davids Bruder Eliab. Er hat Davids Erkundigung sehr wohl gehört und schaut euch die Reaktion im Vers 28 an. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden und Eliabs Zorn entbrannte gegen David und er sagte: Warum bist du herabgekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit, also deinen Hochmut, und ich kenne deines Herzens Bosheit wohl. Du bist herabgekommen, um den Kampf zu sehen. Wow. Vielleicht ist das nur typisch älterer Bruder. Eliab hat David aufwachsen gesehen und er hatte Gelegenheit, David bei allen möglichen verrückten Dingen zuzuschauen, von denen hören wir gleich mehr. Vielleicht ist also nur älterer Bruder, aber vielleicht steckt auch was Wahres in Eliabs Bewertung. Wir hatten uns letzte Woche schon bewusst gemacht, dass David nicht der ultimative Retter ist. Der kommt erst 1000 Jahre später in Jesus. Das heißt, dass David zwar etwas von Jesus reflektiert, dass David aber nicht ohne Fehl und Sünde ist. Das heißt, vielleicht ist etwas dran, vielleicht ist David ein bisschen überzogen, ein bisschen arrogant. Dazu später mehr. Aber das Entscheidende hier ist doch etwas anderes. David ist der Einzige, der die Lage richtig einschätzt. Darum geht es. David ist der Einzige, der die Verhöhnung von Gottes Heer als völlig inakzeptabel wahrnimmt, als skandalös. Und David erkennt auch als Einziger, dass es für den lebendigen Gott keine unbesiegbaren Feinde gibt. Goliath hat sein Todesurteil eigenhändig unterschrieben. Nach Eliabs Attacke auf Davids Herz kommt dann die nächste Attacke von Saul und sie gilt Davids Fähigkeiten. Im vorigen Kapitel hatte David, wie schon gesagt, anstelle von Saul Gottes Geist empfangen. Der Geist befähigt David zum Retter und als David vor Saul gebraucht wird, hört man das auch sofort an seinen Worten. In Vers 32, David sagte zu Saul: Seinetwegen lasse kein Mensch den Mut sinken, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Wie reagiert Saul? Und Saul ist derjenige, der Davids Befähigung in Frage stellt. Vers 33, Saul sagte zu David: Du kannst nicht hingehen zu diesem Philister, um mit ihm zu kämpfen. Du bist ein Junge, aber der ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Es ist noch keine volle Attacke, wie sie dann in den kommenden Kapiteln kommt. Und auf den ersten Blick hört sich Sauls Einwand ja auch irgendwie vernünftig an. Da ist wieder etwas dran, wie an Eliabs Angriff vielleicht. Aber gleichzeitig gehört auch Saul mit allen anderen zu denen, die die Situation einfach nicht aus Gottes Perspektive sehen. Auch Saul versteht nicht, wie sehr Gott in diesen Konflikt eingebunden ist. Wenn sein Heer verhöhnt wird, wird Gottes Name verhöhnt und das wird Gott nicht auf sich sitzen lassen. Saul schaut aus rein menschlicher Perspektive und er sieht nur, dass niemand Goliath gewachsen ist, schon gar kein Teenager wie der hier. Und das ist das eigentliche Problem mit Goliaths Macht. Für jemanden mit Gottes Geist und Gottes Herz ist es offensichtlich, dass Gott diesen Goliath besiegen wird, zur Rechenschaft ziehen wird. Aber beides fehlt Saul und beides fehlt ganz Israel. Und deshalb sehen sie alle die Dinge aus einer rein menschlichen Perspektive und fühlen sich von Goliath völlig überfordert. Deshalb erscheint er ihnen unbesiegbar. Ihnen fehlt es an Davids Vertrauen auf Gott. Und daraus zieht Goliath seine Macht. Denn wisst ihr, wenn das ganze Heer erkennen würde, hey, wer ist denn der Typ hier? Und wenn sie alle erkennen würden, was hier vor sich geht aus Gottes Perspektive, wäre Goliath keine Bedrohung mehr. Ihnen fehlt das Herz und den Geist. Und der Glaube und den Glauben von David. Gottes Geist hat David dagegen schon lange auf diesen Moment vorbereitet. Er hat ihm einen unüberwindbaren Retterinstinkt eingepflanzt. Und hier kommen wir zu den Verrücktheiten, die Eliab vielleicht im Sinn hat. Kommen wir zu Vers 34. David sagte zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach und schlug ihn, und er rettete es aus seinem Maul. Und als er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht beide erschlagen, den Löwen und den Bären. Und so soll nun dieser Philister, dieser Unbeschnittene, wie einer von diesen sein, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Kein Wunder, dass Eliab seinen Bruder manchmal für vermessen hält. Stellt euch vor, David kommt nach Hause und Eliab fragt ihn beim Essen: Und, wie war deine Woche? Oh, so ein Löwe, Und, naja, so ein Bär halt noch. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wie aufreizend das sein muss. Aber das macht der Geist in David. Er bereitet ihn vor. Und nachdem Davids Fähigkeiten nun außer Frage stehen, stellt David aber auch klar, dass David eben nicht aus Vermessenheit handelt. Er handelt nicht aus Vermessenheit, sondern aus Vertrauen in Gott. Und das sehen wir in Vers 37. Und David sagte: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sagte zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. David hat gelernt, dass Gott den Retter erretten wird. Er hat also kein völlig überzogenes Selbstvertrauen, sondern er vertraut einfach auf Gottes Errettung in dieser Situation, die für Gott auch entscheidend ist, wenn sein Name verhöhnt wird. Wenn David sich vom Geist getrieben auf Rettermission begibt, dann wird Gott mit ihm sein. Und im gleichen Vertrauen auf Gott hat sich auch Jesus auf seine Rettermission ans Kreuz begeben. David wird nicht sterben. In Jesus sehen wir einmal mehr, dass der Retter von Gott errettet wird. Das eigentliche Problem mit Goliaths Macht ist also der Unglaube von Gottes Volk, dass Gott es retten könnte. Gottes Volk fehlt nicht nur der Glaube, sondern damit auch der Blick für das Wesentliche. Und so wird Goliath durch den Unglauben ermächtigt. Und Gott wird selbst von Goliath verhöhnt. Und genauso ist es auch heute noch, wenn Christen sich von ihren Ängsten lähmen lassen, allen voran der Angst vor dem Sterben. Unser ultimativer Feind ist der Tod. Und dann ist es auch heute noch so, als ob der Tod, das Volk Gottes und Gott mit ihm verhöhnt würde. Und mit dem Geist und mit Gottes Herz müssen wir sagen, das ist nicht recht. Wenn wir uns also überlegen, was Gott uns hier aus seinem Wort mitgeben will, dann lasst uns erstmal damit beginnen, was diese Geschichte nicht bedeutet. Sie ist kein Aufruf, dass auch wir unsere Goliathe einfach im Glauben besiegen können. Nein, Goliath ist der unbesiegbare Gegner, den nur ein einziger überwinden kann. Denn Goliaths Macht kommt aus dem Unglauben von Gottes Volk, das ohne Gottes Herz und ohne Gottes Geist ist. Deshalb sind alle entsetzt und fürchten sich, deshalb brauchen sie Errettung. Der Unglaube erlaubt es Goliath, Gott und sein Volk zu verhöhnen. Und als auserwählter König und Retter ist David deshalb der Einzige, der Goliath besiegen kann. Und darin wird er zum Prototypen von Jesus Christus. Deshalb ist das das Evangelium von David, zumindest der erste Teil davon. Jesus hat nicht nur einen philistischen Fleischklotz besiegt, er hat unseren ultimativen Tod besiegt. Jesus hat den Tod überwunden. Und derselbe König Jesus löst auch das eigentliche Problem, das David hier nicht lösen kann. Das ist das Problem des Unglaubens. Jesus ist Gottes König nach Gottes Herzen mit Gottes Geist. Er hat genau das, was Menschen brauchen, um die kleinen Philister nach dem Sieg über Goliath zu besiegen. Und Jesus hat uns denselben Geist Gottes gegeben, wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir zu ihm gehören. Jesus erneuert unser Herz, damit es wird wie seins. Jesus hat uns mit allem ausgestattet, damit wir nicht in Angst und Schrecken vor dem Tod oder irgendeinem anderen kleinen Philister leben müssen. Also auch wenn du dich im Leben vielen Herausforderungen stellen musst, vielleicht sogar, wahrscheinlich sogar, diese Woche, dann lass dich durch sie nicht in Furcht und Entsetzen verfallen lassen. Schau auf Jesus. Er ist die Ruhe in Person. Er hat den unbesiegbaren Feind besiegt. In Jesu Gegenwart finden wir Ruhe, mitten im Sturm. Bei ihm treten alle Krisen, alle Konflikte in den Hintergrund, wenn wir nur den Blick auf ihn richten. Wenn wir unserem lebendigen Gott vertrauen, dann werden wir auf den Retter vertrauen, den vollkommenen Retter, den er in diese Welt gesandt hat, mit allem, was wir brauchen. Vielleicht nicht mit gerösteten Körnern, aber mit allem, was wir brauchen, um die Konflikte in dieser Welt siegreich zu überstehen. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns Jesus als vollkommenen Retter gesandt hast. Wir danken dir, dass wir deshalb nicht hoffnungslos und voller Entsetzen angesichts des Todes leben müssen. Wir danken dir, dass er den Tod zerstört hat. Ja, Herr, und wir bitten dich, dass du uns diese Ruhe schenkst bei Jesus, die Sicherheit, die er gibt. Herr, schenk uns, dass wir den Blick auf ihn richten können, damit alle Konflikte in den Hintergrund treten. Danke, dass du uns durch Jesus mit allem versorgst, was wir hier auf dem Schlachtfeld dieser Welt brauchen. Wir preisen dich für deinen Sohn Jesus, unseren König und Erretter. Herr, lass unser Vertrauen in dich als lebendigen Gott und in deinen Sohn Jesus wachsen. Ihm und dir zur Ehre. Amen.